Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Was denkt dieses Tier gerade? Frage ich mich manchmal, wenn ich zu Gast bin bei Freunden oder bei der Familie und man beobachtet deren Haustiere. Der Hund meiner Schwester zum Beispiel, super sensibel, voll die Schissbuchse, und den habe ich immer so im Blick und denke mir so, ja, ich kann mir vorstellen, was in dir vorgeht, aber so ganz genau weiß ich es irgendwie auch nicht. Oder die Katze von einer Freundin, total arrogant, sehr eigenwillig, mal mag sie mich, mal beißt sie mich. Also das ist schon sehr verrückt und sehr unterschiedliche Reaktionen, und ich frage mich tatsächlich, was geht bei diesen Tieren? Was geht in ihren Köpfen vor? Das fragt sich auch Norbert Sachser. Er ist Verhaltensbiologe an der Uni Münster und er hat ein Buch geschrieben, Der Mensch im Tier. Und er hat mir erklärt, ja, noch vor 30 Jahren ungefähr, war das, was man in der Forschung gesagt hat, ganz, ganz anders als das, was man heute sagt. Nämlich zum Beispiel, dass Tiere nicht denken können. Und da gibt es ganz, ganz viele Unterschiede oder Veränderungen, besser gesagt.
Tiere haben kognitive Leistungen, die viel weiter entwickelt sind. Die Intelligenz ist bei ihnen wesentlich weiter ausgeprägt. Ein einjähriges Kind, wenn das in einen Spiegel schaut, hat das keine Ahnung, was da sieht. Mhm. Es weiß nicht, dass es das selber ist. Wenn Sie aber so eine Untersuchung machen mit einem Schimpansen oder mit anderen Menschenaffen oder mit einem Delfin oder mit einem Elefanten oder auch mit einer Elster, dann können Sie an den Reaktionen der Tiere feststellen, dass die sehr wohl wissen, dass sie das sind.
Und das ist ein Indiz dafür, dass die Tiere auch denken können?
Das wäre sogar ein Indiz dafür, dass diese Tiere so etwas wie zumindest Ansätze von Ich-Bewusstsein haben. Dass die Tiere denken können, kann man viel einfacher zeigen. Wenn Sie zum Beispiel ein kleines Reagenzglas haben, in dem Wasser ist, und auf diesem Wasser schwimmt eine Erdnuss, und jetzt zeigen Sie das einem Orang-Utan, dann will der die Erdnuss haben, weil er die sehr gern mag. Mhm. Der versucht da mit seinem Finger in das Reagenzglas zu greifen, aber der Wasserspiegel ist so niedrig, dass er da nicht rankommt. Was macht er dann? Der schaut sich um, und wenn in dem Raum irgendwo dann Wasser ist, zum Beispiel ein Wasserspender, dann geht er dahin, nimmt einen Schluck Wasser, geht zurück zum Reagenzglas, spuckt genau so viel Wasser in dieses Reagenzglas hinein, bis er dann mit dem Finger an die Erdnuss kommt. Das heißt, dieser Orang kommt nicht durch Versuch und Irrtum irgendwie an diese Erdnuss, sondern er sieht die Situation, denkt nach, findet eine Lösung dafür und führt dann die richtige Handlung aus. Auch solche Leistungen kennen wir selbst von einigen Vogelarten, Papageien oder Rabenvögeln. Wir kennen das auch von Hunden. Also, dass Tiere denken können, steht völlig außer Frage in der Wissenschaft.
Wenn man einen Blick in ihr Buch wirft, dann stellt man fest, Forscher haben früher Weibchen eher so als passiv und schwach beurteilt. So schreiben sie es da. Und heute ist man da auf einem anderen Stand. Was hat sich da verändert?
Man muss sagen, dass vor über 150 Jahren Darwin, der ja so der Urvater aller biologischen Disziplinen ist, die Weibchen gar nicht allzu passiv angesehen hat. Mhm. Er hat gesagt, wenn es um die Fortpflanzung geht, wie kommt das zustande, kannte er zwei Mechanismen. Er sagte, einmal sind es die Männchen, die kämpfen untereinander und der Stärkste pflanzt sich dann mit den Weibchen fort. Und das andere, was er aber auch schon gesagt hat, ist, die Weibchen sind aber nicht passiv, sie wählen, wer der Vater der Nachkommen sein soll. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte dann oder des folgenden Jahrhunderts setzte sich die erste Idee sofort durch, dass die Männchen miteinander kämpfen und der Stärkste bekommt alles. Die zweite Idee hieß es lange, naja, da hat er sich wohl vertan. Seit einigen Jahren wissen wir aber, dass sich Darwin da überhaupt nicht vertan hat, sondern dass Weibchen durchaus wählerisch sind, dass sie aktiv daran beteiligt sind, Paarungspartner auszuwählen. Wir haben Untersuchungen an einer Meerschweinchenart gemacht. Bei diesen Wieselmeerschweinchen ist es so, dass viele Tiere zusammenleben können, viele Männchen, viele Weibchen, die liegen auf einem großen Haufen. Aber besonders spannend wird es, wenn ein Weibchen fortpflanzungsbereit wird. Dann läuft es nämlich los, hat eine ganz bestimmte Vokalisation, macht alle Männchen auf sich aufmerksam. Alle Männchen laufen hinter diesem Weibchen her, dann stoppt dieses Weibchen plötzlich und das Männchen, was direkt hinter ihm ist, paart sich mit dem Weibchen. Dann läuft das Weibchen wieder los. Alle Männchen hinterher, es stoppt wieder und derjenige, der dann hinter diesem Weibchen sich befindet, paart sich mit dem Weibchen. Und das Weibchen hört nicht eher auf mit diesem skurril wirkenden Verhalten, bis sich tatsächlich alle Männchen mit diesem Weibchen gepaart haben. Immer dann, wenn sich die Weibchen mit mehreren Männchen verpaart haben, dann haben sie deutlich fittere und überlebensfähigere Nachkommen, als wenn sie sich nur mit einem Männchen verpaart haben.
Kommen wir mal zu bestimmten Eigenschaften, die man Tieren zuschreibt. Schlau wie ein Fuchs oder die diebische Elster oder Lamm fromm oder sowas, der böse Wolf. Oder auch wenn man mit Haustierbesitzern spricht, sind die immer felsenfest davon überzeugt, also mein Hund und meine Katze, ich verstehe die ganz genau. Wie gut sind wir wirklich darin, das Verhalten von Tieren zu verstehen?
Das Problem liegt immer darin, dass wir uns natürlich Tiere anschauen können und können uns dann unsere subjektive Meinung dazu bilden und können die dann äußern. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wir sollten aber nicht so tun, als wenn das dann wissenschaftliche Aussagen über die Tiere wären. Es gibt ein ganz tolles Beispiel, über 100 Jahre alt, das das ganz fantastisch demonstriert. Da gab es ein Pferd, das war der clevere Hans. Und der hatte einen Besitzer, das war Wilhelm von Osten. Und Wilhelm von Osten war fest davon überzeugt, dass dieses Pferd rechnen kann. Wenn Wilhelm von Osten sagte, 3 + 4, dann scharrte der schlaue Hans 7-mal mit dem Huf.
Oh wow.
Und wenn er sagte, 7 - 3, dann scharrte Hans 4-mal mit dem Huf. Damals kamen schon Zweifel auf, ob das Pferd wirklich rechnen kann. Und interessanterweise stellte sich heraus, dass immer dann, wenn keine Person mehr im Raum war, die die Lösung kannte, dann hatte der keine Ahnung, was das Ergebnis war. Wie man das erklären kann, ist, rechnen konnte der schlaue Hans nicht. Was dieses Tier aber konnte, es konnte feinste Körperanspannungen und Veränderungen in der Körperanspannung der menschlichen Personen wahrnehmen. Wenn es bis 4 scharren musste, dann zählt der Mensch, der die Aufgabe gestellt hat, ja auch mit 1, 2, 3, 4 und verändert bei 4, wenn die Lösung erreicht ist, seine Körperanspannung. Und dazu war der schlaue Hans in der Lage, das wahrzunehmen.
Ein sehr sensibles Tier.
Ein hochsensibles Tier, das ist schon hochspannend genug. Aber was das Ganze zeigt ist, allein aus der Beobachtung ist sehr schwer zu sagen, welche Intelligenzleistungen Tiere zum Beispiel haben. Dafür brauchen sie, wenn sie es wirklich wissen wollen, brauchen sie eine wissenschaftliche Untersuchung. Und die sagt ihnen dann am Ende, kann dieses Tier rechnen, ja oder nein? Beim schlauen Hans war es der Fall, nein, das konnte nicht rechnen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, wir neigen dann auch dazu, dass wir Tiere beobachten und dann total vermenschlichen, oder? Dass wir das einfach so übertragen.
Das ist richtig. Das ist, und damit werden wir den Tieren auch nicht gerecht. Tiere sind nicht Miniaturausgaben des Menschen. Tiere sind, wie sie sind. Sie sind angepasst an den Lebensraum, in dem sie leben. In manchen Dingen sind sie uns Menschen sehr ähnlich. Das ist ja das Thema meines Buches auch. Das steckt schon sehr viel Mensch im Tier drin. Aber es gibt auch viele Dinge, in denen sich die Tiere von uns Menschen unterscheiden.
Wie gehen denn Wissenschaftler vor, wenn sie das Verhalten von Tieren verstehen wollen? Man kann sie ja schlecht fragen, warum verhältst du dich so oder warum verhältst du dich so?
Man kann Tiere schon fragen. Das ist auch eine neue Entwicklung. Man kann sogenannte Präferenztests durchführen. Vor einigen Jahren war es üblich, wenn Sie in eine Tierhandlung gingen und kauften ein Meerschweinchen, dann wurde Ihnen gesagt, am besten Sie nehmen ein Zwerchkaninchen dazu. Und jetzt kann man aber einen sehr einfachen Test machen. Man kann die Meerschweinchen selber fragen, wie sie die Welt sehen. Und wir haben eine Untersuchung gemacht, in der ein Meerschweinchen wählen konnte. Will ich lieber allein leben? Will ich zusammen mit einem anderen Meerschweinchen leben? Oder will ich zusammen mit einem Zwerchkaninchen leben?
Wie haben Sie das gemacht?
Einfach eine Apparatur gebaut, in dem das eine Meerschweinchen freien Zugang, entweder zu einem leeren Gehege, zu einem Gehege mit einem Meerschweinchen oder zu einem Gehege mit einem Zwerchkaninchen hatten. Wenn Sie das machen, kriegen Sie ein sehr eindeutiges Ergebnis. Die Meerschweinchen wollen nicht allein sein. Die Meerschweinchen wollen auch nicht mit einem Zwerchkaninchen sein, sondern die Meerschweinchen wollen mit einem Artgenossen sein. Das heißt, man hat die Tiere selbst befragt, was sie denn eigentlich möchten. Man kann auch zeigen, warum die Meerschweinchen nicht mit dem Zwerchkaninchen zusammenleben wollen. Häufig, wenn das Meerschweinchen ruht, ist das Zwerchkaninchen aktiv und macht das Meerschweinchen immer wieder wach. Das zweite ist, dass Zwerchkaninchen und Meerschweinchen unterschiedliche Sprachen sprechen. Es gibt eine Verhaltensweise des Zwerchkaninchens, das ist so ein Ducken, das wird vom Artgenossen, von anderen Zwerchkaninchen, als freundlich aufgefasst. Es wird vom Meerschweinchen aber immer wieder als Drohverhalten aufgefasst. Und die Meerschweinchen lernen offenbar auch nicht, dass dies gar kein Drohverhalten ist.
Da muss ich direkt auch an die Vorstellung denken, wenn jemand einen Hund und eine Katze zusammen zu Hause hat, weil da ist ja das Verhalten auch komplett unterschiedlich.
Sie stammen von unterschiedlichen Wildformen ab, dem Wolf oder der Wildkatze. Und die leben ja auch völlig unterschiedlich. Wölfe zum Beispiel im Rudel brauchen immer einen Sozialpartner. Die Wildkatze ist eine solitär-territoriale Art. Das heißt, dieses Tier lebt einzeln in Territorien. Dann hat der sogenannte Domestikationsprozess eingesetzt. Das heißt, Menschen haben aus diesen Wildformen Haustiere gezüchtet. Der Wolf ist nicht mehr so wie der Hund und die Wildkatze ist auch nicht mehr so wie die Hauskatze. Das führt dazu, dass Hund und Katze sich erst einmal völlig unterschiedlich verhalten. Mhm. Wenn sich jetzt aber Hund und Katze gleich von der Geburt an zusammen aufwachsen lassen, dann werden die sozialisiert und dann können die in ihrem späteren Leben auch sehr gut miteinander klarkommen. Das heißt, obwohl das Verhalten dieser Tiere deutlich unterschiedlich ist aufgrund ihrer Genetik, können sie sich doch aneinander gewöhnen, können sogar lernen, auf eine gewisse Art und Weise miteinander zu kommunizieren und zu interagieren, einfach aufgrund dieser gemeinsamen sozialen Erfahrung, die sie miteinander machen.
Jetzt haben wir schon ganz viel über das Verhalten von Tieren gesprochen. Jetzt würde ich gerne noch mal auf die Persönlichkeit kommen, denn Sie sagen ja ganz klar, Tiere haben Persönlichkeit. Wenn ich ein Haustier habe, wie kann ich lernen, diese Persönlichkeit von meinem Tier richtig zu verstehen?
Einmal die große Erkenntnis der letzten Jahre ist, dass Tiere tatsächlich unterschiedliche Persönlichkeiten ausbilden. Im ersten Moment scheint das nicht so überraschend zu sein, wenn wir über Schimpansen sprechen oder wenn wir über Delfine sprechen oder wenn wir über Hunde oder Katzen sprechen. Das weiß jeder Hunde- und Katzenhalter. In der Biologie das Erstaunliche war, ist, dass diese Erkenntnis aber auch zutrifft, wenn wir zum Beispiel Kohlmeisen nehmen, die in freier Natur leben, oder wenn wir uns selbst Blattkäfer anschauen. Wenn Sie Blattkäfer nehmen, gibt es eine sehr schöne Untersuchung und schauen sich 10 Blattkäfer aus der freien Natur an und testen die, wie mutig sind die oder wie ängstlich sind die. Und dann kriegen Sie eine Reihenfolge bei den 10 Tieren von 1 bis 10. 1 ist der mutigste, 10 ist der ängstlichste. Wenn Sie diese Tiere jetzt 4 Wochen wieder in ihren natürlichen Lebensraum setzen, nehmen Sie danach wieder die Tiere und testen Sie wiederum darauf, wer wie mutig und wer wie ängstlich ist. Dann kommen sie ziemlich zu derselben Reihenfolge, die sie vor 4 Wochen gefunden haben. Das heißt, offenbar gilt für das gesamte Tierreich, dass Tiere individuelle Charaktere ausbilden, die stabil über die Zeit sind. Wie gut wir diese Charaktere zum Beispiel dann bei Haustieren verstehen können, hängt natürlich auch wieder davon ab, inwieweit wir bereit sind, uns tatsächlich auf die Tiere einzulassen und inwieweit wir auch bereit sind, sie als anders als uns Menschen zu betrachten. Tiere haben viele Dinge, die gemeinsam sind und ähnlich sind, wie bei uns Menschen. Ein Hund ist aber kein Mensch und auch eine Katze ist kein Mensch.
Ihr Buch trägt ja den Titel Der Mensch im Tier. Da könnte man natürlich schon mal drüber nachdenken, was unterscheidet denn jetzt den Menschen eigentlich vom Tier?
Das eine ist, und das thematisiert das Buch vor allem, was wir alles gelernt haben in den letzten Jahren, wie viel Mensch im Tier steckt. Aber es gibt noch Unterschiede. Wir haben zum Beispiel gelernt, dass Tiere auf sehr hohem Niveau miteinander kommunizieren können, aber eine Sprache, wie bei uns Menschen, ist bei Tieren nicht vorhanden. Tiere können sich nicht über Vergangenes, Zukünftiges und Gegenwärtiges miteinander austauschen. Da kennen wir keine Beispiele für. Das Zweite ist, wir haben gesehen, dass Tiere zu weit höheren und größeren Intelligenzleistungen in der Lage sind, als wir vor wenigen Jahren noch gedacht haben. Wir haben aber keine Hinweise darauf, dass Tiere ausgiebig über sich selbst nachdenken würden oder über die Welt nachdenken würden. Das heißt, das Ausmaß an Selbstreflexion ist bei Tieren sicherlich geringer. Das Dritte ist, Tiere haben sicherlich eine völlig andere Zeitdimension. Tiere können sich extrem gut erinnern. Wenn wir aber schauen, wie gut können sie bewusst in die Zukunft planen, dann sehen wir doch einen Riesenunterschied zu Menschen. Auch die intelligentesten Tiere, die wir kommen, können nur für einige wenige Tage, wenn überhaupt, bewusst in die Zukunft planen. Ein vierter Punkt wäre, wir haben auch gelernt, dass es bei Tieren Ansätze von Erziehung gibt. Mütter können bei Schimpansen zum Beispiel ihren Kindern zeigen, wie man einen Hammer und Amboss benutzt, um Palmnüsse zu knacken. Was wir aber nicht haben im Tierreich, ist zum Beispiel eine Erziehung auf bewusste Erziehungsziele hin. Das ist etwas, was typisch für den Menschen ist, zum Beispiel eine Erziehung zum Frieden. Und letztendlich, wir haben auch bei Tieren gelernt, dass Dinge neu erfunden werden können, wie zum Beispiel das Kartoffelwaschen bei Rotgesichtmakaken oder das Knacken von Palmnüssen mit Amboss und Hammer bei den Schimpansen. Und diese Erfindungen breiten sich dann auch in den Populationen der Tiere aus, sodass wir von einer Kultur bei diesen Tieren sprechen können. Was wir aber nicht haben, ist das, was die menschlichen Kulturen auszeichnet, was man als kumulative kulturelle Evolution bezeichnet. Man macht einmal eine Erfindung, baut dann die nächste Erfindung auf dieser Erfindung aber auf, sodass es dann zu einem kulturellen Fortschritt kommt. Das ist etwas, was wir von Tieren so in der Art nicht kennen.
Tiere haben Persönlichkeit. Was unterscheidet uns eigentlich noch von ihnen? Was können wir von ihnen lernen? Das sind Fakten und auch Fragen, die der Verhaltensbiologe Norbert Sachser in seinem Buch klärt. Der Mensch im Tier. Das Interview mit Norbert Sachser haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.